Liebe Freunde, heute wird es in der Predigt, in der Botschaft um das kleine, kurze, wenige und schnelle gehen. Also es wird sehr betont in der Predigt. Wir haben einen sehr kurzen Predigttext, nur 5 Verse. Und das eigentliche Gleichnis, um das es heute gehen wird, hauptsächlich in der Predigt, besteht aus 2 kurzen Versen. Das Senfkorn, haben wir gehört, das ist das kleinste Samenkorn. Jetzt ist die Frage, wie lang wird die Predigt? Also mal schauen, ja. Im Vergleich zur Ewigkeit wird das sehr, sehr kurz sein. Das Erstaunliche heute ist, dass Jesus durch ein Gleichnis mittels eines kleinen Samens etwas Gigantisches erklären will. Und das ist das Interessante dabei. Dieser Widerspruch ist einfach so groß. Es geht wieder um das Reich Gottes heute. Und Jesus will es seinen Zuhörern damals und auch uns heute sehr nah ans Herz bringen. Deswegen schon 2 Sonntage jetzt, der zweite Sonntag nacheinander. Überraschend anders hieß es letztes Mal. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus uns heute das Reich Gottes aus einer ganz anderen Perspektive aufzeigen will, wieder ganz anders. Und so lautet auch die Überschrift über die heutige Predigt: Das Reich Gottes aus einer neuen Perspektive betrachtet. Das Reich Gottes aus einer neuen Perspektive betrachtet. Eine veränderte Perspektive ist manchmal sehr hilfreich, um eine Sache genauer zu sehen und zu verstehen. Da werden Einzelheiten und Facetten plötzlich deutlich, die man vorher nicht gesehen hat. Manchmal, liebe Freunde, fühlen wir uns zu groß, zu wichtig. Und wir stehen, man sagt so, wir stehen über den Dingen. Und wegen unserer Vermessenheit erkennen wir nicht die Schönheit, die Wichtigkeit einer Sache. Es gibt nichts, was selbstverständlich ist, liebe Freunde. Wir nehmen es alles als selbstverständlich, aber es ist nicht alles selbstverständlich oder nichts selbstverständlich. Sehr oft wäre es nützlich und hilfreich, wenn wir diese stolze Haltung aufgeben würden und uns wie Kinder einer Sache nähern würden. Und Kinder stellen ungewöhnliche Fragen. Nicht, dass die Fragen immer klug sind, manchmal sind sie nur lustig, was die Kinder fragen. Aber durch diese Fragen der Kinder bekommen wir eine neue Perspektive. Und wir würden sagen, so hätte ich das nie gesehen. So habe ich es noch nie gedacht. Ich habe hier einige Kinderfragen mitgebracht. Warum gibt es eigentlich einen Papagei, aber keine Mamagei? Wahrscheinlich, weil die Väter alles wiederholen, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann es nicht richtig so erklären, die Frage. Oder eine andere Frage, warum regnet es an Sonntagen? Das ist auch widersprüchlich, ja. Es ist ja kein Regentag. Wir nennen es Sonntag, Sonne scheint, aber es kann auch regnen. Warum heißt es eigentlich thank you very much? Und nicht thank you very dreck. Und ich frage mich, wer hat diesen Buchstaben ausgedacht, dieses TH, was ich auf jeden Fall nicht aussprechen kann. Ja? Oder eine andere Frage, warum ist der Himmel blau und fällt nicht runter? Ist doch eine auch richtig typische Kinderfrage. Auch unsere Kinder in der Gemeinde haben Fragen und ich habe mit einer freundlichen Genehmigung von Eltern aus unserer Gemeinde, von einem Kind, eine Frage mitgebracht. Die Frage lautet, gibt es noch von der Frucht, die Adam und Eva gegessen haben? Und die Eltern haben gesagt, nein. Und die Kinder unserer Gemeinde, sie können ihre Frage selbst beantworten. Und das Kind sagte, wahrscheinlich haben sie alles aufgefuttert. Ja, wir lächeln. Aber aus der Perspektive eines Kindes macht es einen Sinn und das ist eine ganz neue Sicht. Also ich habe noch nie über die Frucht nachgedacht, ob es sie gibt oder nicht. Ja. Und ja, wohl den Eltern, die solche Kinder haben, die haben viel Spaß. Und manche Eltern zerbrechen sich den Kopf und manchmal reißt auch der Geduldsfaden. Aber ganz ehrlich, so ähnlich müssen auch unsere Vorstellungen vom Reich Gottes sein. Und unser Herr muss sicher manchmal schmunzeln über uns. Wir reden über das Reich Gottes und haben keinen Schimmer, worüber wir überhaupt reden. Und Jesus beugt sich zu uns runter und fragt: Wie kann ich es euch erklären? Und in dieser Predigt, in unserer Predigt geht es genau um diese Frage. Jesus sagt: Womit können wir das Reich Gottes vergleichen? Das ist interessant, dass Jesus sagt: Womit können wir das vergleichen? Jesus ist der Einzige, der weiß, was das Reich Gottes ist. Und vor ihm stehen und sitzen Menschen, die ahnungslos sind, die haben überhaupt keinen Plan, um was es geht. Verwirrte Menschen, von Gott getrennte Menschen. Diese Menschen haben keine Ahnung, was ewiges Leben bedeutet. Keiner von ihnen kann sich vorstellen, dass man überhaupt einen Tag ohne Sünde leben kann und dann die Ewigkeit ohne Sünde. Und Jesus macht Folgendes. Jesus setzt sich auf den Boden zu den Menschen und er versucht aus dieser Perspektive den Ahnungslosen sein eigenes Reich zu erklären. Und er versucht das in einem Gleichnis. Und das lesen wir uns jetzt. Ich habe heute keine Folien dabei. Ich lade alle ein, die eine Bibel haben, die Bibel aufzuschlagen und den Text so zu verfolgen. Markus 4, Verse 30 bis 34. Und Jesus sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Mich fasziniert es sehr, wie Jesus sich mit seinen Jüngern identifiziert. Er sieht die fragenden Augen und sagt nicht: Wie kann ich es euch erklären? Er sagt: Wie können wir gemeinsam es machen? Auch für Jesus ist das heute eine neue oder damals eine neue Perspektive. So durch die Augen der Menschen hat er sein Reich noch nie gesehen. Und aus dieser neuen, eingeschränkten Perspektive ist es gar nicht so einfach, das Reich Gottes zu beschreiben und zu verstehen. Das Reich Gottes ist überwältigend. Und wenn Jesus die Augen der Jünger jetzt geöffnet hätte, dann wären sie buchstäblich rausgefallen. So sagen wir, wenn jemand richtig in Staunen kommt, dann sagen wir, dem fallen ja die Augen raus. Und das konnte Jesus nicht einfach so öffnen, die Augen, oder er hat es nicht gemacht, weil die Jünger dann gar nichts mehr verstanden hätten. Und jetzt ist natürlich spannend, und womit erklärt das Jesus? Zu welchem Ergebnis kommt er? Wie wird er es beschreiben? Also der Vers 30 beschreibt die Fragestellung. Die Verse 33 und 34, das Ende von unserem Predigttext, beschreibt, welche Mittel Jesus immer genommen hat. Also Jesus setzte sich immer auf die Erde. Er erzählte, nahm Beispiele von der Erde und erzählte den Erdlingen, also den Menschen, Dinge, die sie verstehen konnten, sollten. Und danach, in Vers 34, lesen wir, dass Jesus noch einen Nachhilfeunterricht gegeben hat. Er legte den Jüngern alles aus, jedes Gleichnis. Das war natürlich ein Riesenprivileg. Und sehr gerne würde ich mich jetzt auch gerne wieder hinsetzen und Jesus würde das Gleichnis genau so erklären, was er damit gemeint hat. Kein Wort wäre zu viel, keins zu wenig. Aber leider müssen wir uns mit dem begnügen, dass ich versuche, uns dem zu nähern, was Jesus seinen Jüngern erklärt haben mag. Wir werden jetzt in der weiteren Predigt nur mit diesen zwei Versen 31 und 32 uns beschäftigen. Ich lese noch einmal diese Verse. Es, also das Reich Gottes, ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Jesus wählt hier wieder ein Beispiel, ein Vergleich aus der Pflanzenwelt. Das ist schon das dritte Mal, dass Jesus in die Pflanzenwelt greift. Genauer gesagt geht es hier um den Gartenbau. Steht in Vers 32. Das ist eine wichtige Beobachtung, die uns der Text hier liefert. Es geht hier nicht um eine wilde Pflanze irgendwo in der wilden Natur, die wächst, sondern um eine kultivierte Pflanze. Nun, warum ist das wichtig? Es gibt tatsächlich Menschen, das kann man fast nicht glauben, aber es gibt Menschen, die dem Schöpfer erklären wollen, dass das kleinste Samenkorn nicht das Senfkorn ist. Immer wieder liest man solche Zweifel, also Jesus hatte nicht recht gehabt. Oder es geht hier wahrscheinlich um das Schwarzsenfkorn. Oder dass diese Pflanze überhaupt kein Baum ist, weil in Matthäus Evangelium steht es, dass es ein Baum ist, sondern ein Strauch ist. Nun, die Tatsache allein ist schon wieder sehr lustig, ja. Da ist der Schöpfer der Welt, der es geschaffen hat, und dann kommen wir und erklären ihm, dass er nicht recht hat, was er geschaffen hat, dass es doch anders sein muss. Nun, Jesus macht hier auch keine botanische allgemeine Aussage über alle Samenkörner der Welt. Jesus nimmt die Zuhörer der damaligen Zeit einfach mit in ihren Garten. Und in dem Garten in Israel zur Zeit Jesu wachsen keine Orchideen, weil das ist das Argument. Man sagt, der Same der Orchideenpflanze ist kleiner. Aber da wächst eben keine Orchidee. Ich weiß nicht, ob es damals auch bekannt war. Jeder Israelit weiß, dass der kleinste Samen, den er in seinem Garten verwendet, das Senfkorn ist. Das war Allgemeinwissen. Und jeder Zuhörer würde sofort aufstehen, wenn Jesus irgendwas Falsches erzählt hätte. Man folgt doch nicht einem Rabbi nach, der im Allgemeinwissen keinen Plan hat. Und dass das Senfgewächs kein Baum sein soll, okay, wer hat das festgelegt und wann wurde die Gattung festgelegt? Für die Menschen damals war es klar. Das ist ein Baum. Nur so viel zu Missverständnissen, die die Menschen streuen in diesem Gleichnis und beweisen wollen, dass Jesus keine Ahnung hatte. Aber das ist auch eine Überleitung zu den Inhalten des Gleichnisses. Ich habe den Eindruck, dass Jesus in diesem Gleichnis viele Missverständnisse aufklärt. Und auf einige gehe ich ein. Das erste Missverständnis ist, Gott braucht viel Rohstoff, um sein großes Reich zu bauen. Es ist uns allen klar, wenn wir ein großes Fest vorbereiten wollen, dann brauchen wir viel Material. Wir müssen viel besorgen. Das ist eine simple Logik für uns. Alles, was groß ist, braucht viel. Die Menschen damals lebten im Römischen Reich. ein gigantisches Reich. Aus damaliger Sicht, 500 Jahre davor ist das Römische Reich geboren worden und jetzt sind schon 500 Jahre vergangen, ein reibungsloser Apparat. Und gerade zur Zeit Jesu das Römische Reich in voller Blüte. Und vom Römischen Reich breitete sich Respekt und Angst aus über die ganze Welt. Kriege, Belagerungen, Enteignungen. Und jeder wusste, so wächst ein Reich, indem man Länder besiegt. Das hatten Menschen vor Augen. Und in ihrer Hoffnung war so, dass wenn der Messias kommt, dass er diesen großen Apparat besiegen wird. Er wird ein größeres Heer aufbauen. So war die Vorstellung. Es muss was Großes passieren. Und jetzt sitzt Jesus hier auf der Erde im Staub mit seinen Jüngern. Er sitzt nicht im Thronsaal eines großen Königs. Und er vergleicht sein Reich mit einem Minikorn. Die völlig neue Perspektive heißt, Gott braucht nicht viel. Gott braucht nicht viel. Aber er macht aus wenig viel. Und liebe Geschwister, das war damals eine völlig neue Perspektive. Ich frage mich, wie ist das heute? Wir alle sind doch so gut informiert, wir kennen dieses Gleichnis. Auch diese Aussage ist eine uralte Aussage. Gott braucht nicht viel. Das ist uns allen sehr bekannt. Wir haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Wir wissen, dass Gott alles machen kann. Die Frage ist, leben wir auch diese Perspektive? Geht es uns nicht genauso, heute genauso wie den Menschen damals? Wir sitzen da und können es nicht glauben. Wir sagen Ja zu Jesus, aber wir suchen nach sichtbaren Größen in unserem Leben. Wir hängen uns an Menschen, die viel zu sagen haben, die tolle Predigten machen können. Wir suchen nach Konzepten, die dem Zeitgeist entsprechen, die passend sind. Und wisst ihr was? Gemeindebau ist in unserer Zeit so schwierig geworden. Es ist eine Wissenschaft geworden, Gemeinde zu bauen. Die Gemeinde muss wie ein Riesenkonzern geführt werden, professionell, von Menschen, die charismatisch sind, die hochbegabt sind. Alles muss passen im Gottesdienst. Nichts darf anecken in der Gemeinde. Ein perfekter Schliff. Keiner darf einen Fehler machen und sich versprechen. Jeder Gottesdienst eine Show mit Elementen, die verblüffen sollen. Wir müssen perfekt werben, die Menschen, die zu uns kommen wollen. Wir müssen sie gekonnt locken in unserer Mitte. Die Botschaft muss wie ein Werbefilm durchlaufen und dass die Leute auf den Geschmack kommen und da sind und das auch kaufen wollen, alles abkaufen wollen. Nur so kann es was werden. Nur so überlebt die Gemeinde in dieser modernen Atmosphäre. Das ist der Trend heute. Und wir stehen mittendrin und denken, okay, wer wachsen will, der braucht sehr viel Potenzial. Das sind besondere Menschen, besondere Fähigkeiten, schlüssige Konzepte, klare Strategien. Gott braucht so viel. Und diese Frage zieht jetzt nicht nur auf der Gemeindeebene, auch in das persönliche Leben zieht es ein. Ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Mir fehlen die Gaben. Ich bin zu klein, zu unbedeutend, zu schwach. Und die Mehrheit der Christen zieht sich so aus der Affäre. Warum? Weil wir denken, Gott braucht sehr viel. Gott braucht gute Gaben, damit er was machen kann aus dem Leben oder aus der Gemeinde. Dabei vergessen wir, mit wem wir es zu tun haben. Gott schafft aus dem Nichts. Und selbst ein Staubkorn kann Gott zum Leben erwecken. Und deshalb sagt Jesus in Lukas 17, Vers 6, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, aber wir brauchen immer und immer, das ist ein uralter Satz, wir brauchen immer wieder Glauben an den großen Gott. Das ist die Perspektive, die Jesus uns hier aufzeigt. Liebe Geschwister, bringen wir das, was wir haben, zu Jesus. Und wenn wir nichts haben, dann kommen wir leer zu Jesus. Kommen wir mit unserem Staubkorn zu Jesus. Und sag ihm, ich habe nichts, ich kann nichts, ich fühle mich leer. Aber du hast aus dem Nichts die ganze Welt erschaffen. Liebe Geschwister, ich möchte nicht nur euch ermutigen, sondern das ist auch ein kurzes Zeugnis von mir. Ich habe mich diese Woche sehr elend gefühlt und ich habe mich auch immer, nicht nur diese Woche, aber immer wieder diese Woche besonders gefragt, was mache ich? Wie unbedeutend ist es, was ich hier mache? Da gibt es viel wichtigere, viel größere Menschen. Was ist das, was ich hier mache? Aber wenn zu einem Nichts Jesus dazukommt, wenn ein Staubkorn mit Jesus verbunden wird, dann entsteht Leben. Und ich persönlich bin herausgefordert, daran zu glauben. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich nichts habe, nichts bin und mit Jesus verbinden. So wächst das Reich Gottes, liebe Geschwister. Das zweite Missverständnis, das die Menschen mit dem Reich Gottes verbinden, ist, wie schnell oder langsam das große Reich wachsen kann. Also wir denken meistens, Gott braucht viel Zeit, um sein großes Reich aufzurichten. Wir denken so, weil es ja auch schließlich schon 2000 Jahre dauert. Ja, Gott braucht viel Zeit, deswegen dauert es ja 2000 Jahre. Wir denken, dass Großes viel Zeit braucht. Als wir in der Planung dieses Hauses waren, da war ich sehr jung und sehr unerfahren und habe eine Zeitschiene von 2 Jahren aufgezeichnet, schön. In 2 Jahren sollte das Haus fertig werden. Das ist bis heute so ein Insiderwitz, über den wir lachen können, weil dann aus diesen 2 Jahren wurden 5 Jahre. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der sich verschätzt. Ja, es gibt auch Profis, die sich verschätzen, so wie der Berliner Flughafen mit 5 Jahren veranschlagt, 14 Jahre geworden. Also ich bin ungefähr in dieser Quote, liege ich auch. Ja. Zeit ist ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Wir messen vieles mit Zeit. Und natürlich, je größer, desto mehr Zeit braucht es. Ich glaube, Jesus hat das Beispiel vom Senfkorn nicht nur wegen der Größe gewählt, sondern auch wegen des Wachstums, des schnellen, exponentiellen Wachstums. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort noch hören könnt, aber darum geht es. Dieses kleine Korn, 1 Millimeter Durchmesser, wird in die Erde gelegt und wächst innerhalb von einem Sommer, von ein paar Monaten, bis zu 4 Meter hoch. Also in 3 Monaten 4 Meter, das kann man ausrechnen, dann sind das pro Tag 4 bis 4,5 Zentimeter Wachstum. Also man kann das Wachstum regelrecht beobachten. Also wenn man einen Tag nicht im Garten war und dann kommt man am übernächsten Tag und dann ist die Pflanze schon 8 Zentimeter größer und in einer Woche 30 Zentimeter gewachsen. Also das ist schon sichtbar. Was müssen da für Kräfte sein, die da wirken? Im Reich Gottes wirken Gotteskräfte. Und natürlich geschehen Veränderungen auch über Jahre. Das ist überhaupt kein Thema. Das hat was mit Bewährung, mit Ausdauer, mit Treue, mit Reife zu tun. Das ist alles okay. Aber liebe Geschwister, manchmal machen wir es uns zu gemütlich. Uns fehlt schlichtweg der Glaube, dass Gott sofort Änderungen schaffen kann. Glaubst du, dass Gott sofort Änderungen schaffen kann? Veränderungen können von jetzt auf nachher geschehen. Als Jesus den Zachäus getroffen hat, dann sagt Jesus, heute will ich in dein Haus. Und beim Zachäus war heute die Änderung, am gleichen Tag. Zu den Korinthern schreibt Paulus, ihr seid Trunkenbolde, Lästerer, Ehebrecher und so weiter gewesen. Wann war das? Das war noch nicht so lange her. Es war eine sehr junge Gemeinde. Und dann schreibt Paulus, aber jetzt seid ihr abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt in Jesus. Innerhalb kurzer Zeit eine Kehrtwende, die größer nicht sein kann. Das kann Gott schaffen. Gott braucht nicht viel Zeit, um aus dir einen Diener zu machen. Jesus sagt, schau mich an, wie ich diene und mache dasselbe. Heute. Jesus braucht nicht viel, um aus uns Zeugen zu machen. Hat Jesus dir deine Sünden vergeben? Dann geh hin und erzähle das, dass Jesus Sünden vergibt. Wir machen uns Sorgen, dass unser Gemeindewachstum stagniert oder rückläufig ist. Wir machen uns große Sorgen, es ist verständlich. Aber in anderen Ländern entstehen innerhalb Wochen Gemeinden. In Myanmar sind vor kurzem 80 Menschen innerhalb kürzester Zeit zum Glauben gekommen. Ein ganzes Dorf hat sich zu Jesus bekehrt und es ist eine Gemeinde entstanden, trotz Verfolgung. Haben wir den Glauben, kann das Jesus hier bei uns noch machen oder ist das nur irgendwo? Wachstum kann sehr schnell geschehen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott die Kraft hat. Ich möchte uns ermutigen, diese Perspektive nicht zu verlieren. Jesus sitzt so auf der Erde mit seinen Jüngern und sieht mit seinen Augen, wie sein Reich sich prächtig entwickelt, wie es wächst. Das hat Jesus vor Augen. Glaubst du an diese Perspektive oder meinst du, dass Gottes Pflanze verwelkt? Alles geht den Bach runter. Dann haben wir was falsch verstanden. Also Jesus sieht, wie sein Reich wächst. Das dritte Missverständnis lautet, Gottes Reich nimmt uns das Leben. Wer hat das noch nie für sich selbst gedacht oder zumindest gehört? Also wenn ich mich jetzt noch um Gott kümmern muss und um seine Sache, dann bleibt mir für mein Leben nichts mehr übrig. Dieses Senfkorn, das wuchert ja den ganzen Garten zu. Jetzt 4 Meter im Jahr. Jetzt stellt euch vor, wie sieht das nach 5 Jahren aus? Wie sieht das nach 20 Jahren aus? Da ist ja vom Garten nichts mehr übrig, von meinem lieben Garten. Und wir wissen ja, Jesus gibt sich mit wenig nicht zufrieden, mit einem Eck im Garten. Jesus will alles, er will ganz, er will ohne Abstriche, Jesus will unseren ganzen Garten. Das Reich Gottes steht in unserem Denken oft in harter Konkurrenz mit unserem Privatleben. Wir fühlen uns bedroht, dass wir unsere Familien vernachlässigen, wenn wir uns um Jesus-Sache kümmern. Oder die Karriere kann leiden, wir haben keine Zeit, dann Karriere zu machen. Ich muss auf so vieles verzichten, wenn ich nach dem Reich Gottes trachte. Und Pflanzen haben ja auch dieses etwas Bedrohliches an sich. Sie wachsen und wachsen und wachsen den ganzen Tag. Sie haben nichts anderes zu tun, als zu wachsen. Ich habe vor einigen Jahren alle Bäume und Sträucher aus unserem Garten raus. Das war mir zu viel. Ich habe immer nur Zweige und jeden Herbst nur Haufen Schnittgut gehabt. Und vielleicht hat jemand keinen Garten, wenn ihr nachher rausgeht auf den Parkplatz, schaut mal in Richtung Rems. Dann werdet ihr sehen, wie viel Schnittgut, wie viel hier abgeschnitten wurde, wie schnell alles wächst. Wenn Jesus so mit seinen Menschen auf dem Boden sitzt und von unten diese Pflanzenwelt betrachtet, dann kann er diesen Gedanken sogar mitfühlen. Für uns Menschen sieht es so aus, als ob diese Pflanze uns erstickt. Es wächst und wächst und wird riesig. Aber Jesus ändert hier die Perspektive. Das Reich Gottes ist nicht zur Plage da, liebe Geschwister. Das Reich Gottes ist zum Leben da. Das Reich Gottes bietet Leben. Die Vögel, sie können sich in ihren Zweigen einnisten und niederlassen. Sie gründen Familien und leben mitten im Segen, den Gott wachsen lässt. Jesus sagt in Markus 8, Vers 35, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Manchmal haben wir das Gefühl, wir verlieren alles, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten. Aber wir stehen eigentlich vor dem Gewinn, das ist Segen. Es lohnt sich, für Jesus zu leben. Liebe Geschwister, ich bereue keine Minute, die ich für das Reich Gottes investiert habe in meinem Leben. Natürlich, ich habe eine wundervolle Frau, die mich dabei unterstützt, die mir sehr viele Dinge abgenommen hat von Aufgaben, damit ich eben mehr in der Gemeinde arbeiten kann. Aber wir haben diese Sache niemals getrennt. Meine Frau hat mehr das Reich Gottes gebaut als ich in meiner Familie. Und mir ging es manchmal auch schwer, Abende wegzugehen und zu wissen, ja, es wäre jetzt schöner, mit den Kindern zu sein, mit der Frau zusammen zu sein. Und ich verstehe alle jungen Eltern sehr gut, die in der Situation sind. Aber letztendlich darf ich sagen, haben wir als Familie nur profitiert vom Reich Gottes. Wenn ich jetzt zurückschaue, wir haben nur profitiert. Gott beschenkt uns unglaublich. Und ich meine uns alle, nicht unsere Familie. Gott beschenkt uns alle unglaublich. Liebe Geschwister, ganz egal, welche Vögel wir sind. Manchmal sind wir schon sehr komische Vögel. Aber wir finden Platz im Reich Gottes. Wir finden Platz zum Leben. Haben wir diese Perspektive? Ist das Reich Gottes ein Wohnraum für uns oder eine Plage? Sind wir mittendrin im Reich Gottes? Und nicht nur Familie. Jesus will, dass wir auch unseren Beruf, unsere Hobbys, alles im Reich Gottes einpflanzen. Drei Perspektiven öffnen sich durch dieses Gleichnis. Für mich persönlich, ich hoffe auch für euch. Gott braucht so gut wie nichts, um sein wunderbares Reich zu bauen. Die erste Perspektive. Die zweite, Gott ist nicht an Zeit gebunden, um sein großes Reich aufzurichten, auch in unserem Leben. Und die dritte Perspektive, Gottes Reich bietet uns Raum zum echten und erfüllten Leben. Ich hoffe und bete, dass diese Botschaft uns ermutigt. Amen.